Der Fall ist vielen Menschen in schlimmer Erinnerung. Die Entführung und Ermordung eines Frankfurter Bankierssohns durch den Jurastudenten Markus Gefgen. Ein Aspekt dieses spektakulären Kriminalfalls beschäftigt aktuell wieder die deutsche Justiz, aber auch Ethiker und Theologen. Durften Frankfurter Polizeibeamte Gefgen im Verhör Folterung androhen, für den Fall, dass er den Aufenthaltsort des entführten Jungen nicht verrät? Nein, das war illegal, sagte jetzt das Landgericht Frankfurt und sprach dem mittlerweile wegen Mordes verurteilten Gefgen eine finanzielle Entschädigung zu. Wessen Rechte wiegen schwerer, fragt sich mancher. Das Recht auf Leben des Entführten oder das Recht auf körperliche Unversehrtheit des Täters? Am Telefon ist nun Professor Herbert Rommel, katholischer Theologe und Ethiker. Der hessische Innenminister bezeichnete das Urteil als nur schwer erträglich. Hat Sie dieses Urteil ebenfalls empört?
Nein, empört hat mich dieses Urteil nicht. Freilich, dieses Urteil steht im Widerspruch zu den, man könnte sagen, moralischen Intuitionen, die sich jetzt bei vielen Menschen melden. Unser Recht sagt demgegenüber aber, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Das gilt sowohl für die Opfer als auch für die Täter. Und insofern ist es von der Rechtslage her gesehen nur konsequent, wenn die Richter zu dem Urteil kommen, dass der Staat unter keinen Umständen die Würde des Menschen verletzen darf. Deswegen ist es auch nach allen Menschenrechtskatalogen verboten, Menschen zu foltern.
Die Würde des Menschen ist unantastbar, das gilt für beide. Also offensichtlich hat man hier ein richtiges Dilemma. Gibt es denn irgendeine Möglichkeit, ein solches Dilemma, wenn zwei gleichwertige Normen miteinander konkurrieren, zu lösen?
Ich würde so sagen, zunächst, da es sich um ein in der Tat normatives Dilemma handelt, kann man diesen ethischen Konflikt nicht wirklich lösen. Freilich sind die moralischen Situationen, in denen wir Menschen uns immer wieder befinden, fast immer so gestaltet, dass wir uns ethisch entscheiden müssen. Auch ein Nichthandeln wäre in solchen Fällen immer ein Handeln. Hier komme man bei einer Normenabwägung, so wird gesagt, zu einem Unentschieden. Dieses Patt könne nur dadurch einer begründeten Entscheidung zugeführt werden, wenn die Folgen der Rechtsentscheidung mit einbezogen würden. Fatal für die Rechtsordnung wäre es aber, wenn der Staat sich auf die Seite des Täters und nicht auf die Seite des Opfers schlagen würde. Folglich wird hier dafür plädiert, unter engen Bedingungen die Folter zuzulassen. Die andere Auffassung ist hier, dass Folter unter allen Umständen zu verbieten ist. Verboten ist die Folter, weil sie gegen die Würde des Menschen verstößt. Die Würde des Menschen ist nun aber nicht irgendein Rechtswert, sondern die Würde ist derjenige Wert, in dem alle Menschenrechte begründet sind. Würde der Staat sich dazu entschließen, die Würde auch nur eines einzigen Menschen zu verletzen, dann agierte er sozusagen gegen seine eigene Legitimationsgrundlage.
In Ihrer Argumentation hat jetzt gerade der Staat eine große Rolle gespielt. Gibt es denn unterschiedliche Ergebnisse in diesen ethischen Überlegungen, je nachdem, ob es sich um einen religiös motivierten Ethiker oder vielleicht eher um einen säkular motivierten Ethiker handelt?
Nun, ob es hier in dieser Frage unter den christlichen Ethikern einen Konsens gibt, das weiß ich nicht. Es gibt ihn sicher nicht unter den säkularen Ethikern. Sicher ist aber, dass dieses ethische Problem auch eine theologische Relevanz hat. Diese Relevanz liegt meines Erachtens darin, dass der moralische Wert des Menschen, den wir heute ja im Begriff der Menschenwürde zur Sprache bringen, in dem begründet ist, was wir biblisch als die Gottebenbildlichkeit des Menschen bezeichnen. Gott hat als der Schöpfer des gesamten Universums, so könnte man sagen, dem Menschen einen Wert eingestiftet, der für den Menschen selbst unverfügbar ist. Es ist also Gott, der über diesen Menschenwert verfügt und so auch Menschen dazu auffordert, diesen Wert selbst zu schützen. Von daher scheint es mir unter theologischen Vorzeichen plausibel zu sein, die Unbedingtheit der menschlichen Würde zu verteidigen.